Wir kehren zurück ins Jahr 1984. In ein System, das nicht nur Handeln kontrolliert, sondern das Innenleben eines Menschen formt. Jetzt geht es um Entscheidungen, um Loyalität und um den Preis, den die Wahrheit fordern kann. Die Leitfrage hier? Kann innere Freiheit überleben, wenn äußere Freiheit zerstört wird? Du hörst Neuroklar, ein Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von 1984. Ein kurzer Rückblick. Die Welt von 1984 hat uns in Teil 1 gezeigt, wie ein System Menschen formt. Durch Sprache, Routine, Überwachung und die fortlaufende Bearbeitung der Realität. Winston Smith, eigentlich ein stiller Mitläufer, hat inmitten dieses drückenden Alltages einen winzigen Funken gespürt. Ein Funken, der sich anfühlt wie ein Gedanke, der nicht vorhergesehen war. Er hat Julia wahrgenommen, nicht als Rettung, sondern als, in Anführungszeichen, Störung. Als Mensch, der etwas liebt, das sich nicht greifen kann oder greifen lässt. Einen Resonanzpunkt also. Er hat O'Brien wahrgenommen, als potenzielle Stimme, die ihn sieht, vielleicht versteht und vielleicht eben führt. Und dann hat Winston den Satz geschrieben, der alles veränderte. Down with Big Brother. Ein Satz, der nicht laut ausgesprochen war, aber innerlich alles zum Kippen gebracht hat. Ein Satz, der einen Menschen von einem Rädchen im Getriebe zum Risiko macht. Nun stellen wir uns im zweiten Teil die Leitfrage. Kann innere Freiheit überleben, wenn äußere Freiheit systematisch zerstört wird? Mit dieser Frage betreten wir nun die zweite Hälfte der Geschichte. Dort, wo das System auf Winston reagiert und wo Winston lernen muss, welchen Preis eben Freiheit fordert. Kapitel 4: Die große Prüfung der engen Welt. Kapitel 4 ist also der Wendepunkt, an dem das System seine volle Macht zeigt. Nicht laut, nicht chaotisch, sondern präzise kalkuliert, mit einer Kälte, die im Film fast physisch spürbar wird. Der Raum ohne Telescreen. Ein fremdes Gefühl von Freiheit. Der größte Bruch in Winstons Leben geschieht nicht durch Gewalt, sondern durch Stille. Julia gibt ihm einen Zettel, ein kurzer Moment, eine schnelle Bewegung, ein Risiko. Darauf stehen drei Worte, die im Film fast unwirklich erscheinen. I love you. Es ist kein Liebesgeständnis im romantischen Sinn. Es ist ein Schlüssel, ein Zeichen. Ich bin wie du. Ich spiele die Rolle, aber ich denke eben anders. Die beiden treffen sich heimlich im Wald, im alten Glockenturm, in Ruinen und schließlich in einem kleinen Zimmer über Mr. Carringtons Laden. Dem einzigen Ort, an dem es eben kein Telescreen gibt. Der Film zeigt diese Szenen anders als den Rest der Welt. Wärmer und weicher, mit natürlichem Licht, fast wie eine andere Realität, die neben der, nennen wir es, offiziellen existiert. Dieser Raum ist nicht nur ein Zimmer, er ist ein Diorama des Verbotenen. Ein Ort, an dem zwei Menschen für ein paar Stunden so tun, als wären sie frei. Aber genau hierdurch wird klar, Freiheit ist nicht einfach Abwesenheit von Überwachung. Freiheit ist ein Zustand im Inneren. Und Winston beginnt diesen Zustand wiederzuerkennen. Er kann sich hinlegen, seinen Körper entspannen, seine Stimme normal benutzen. Er muss seinen Blick nicht kontrollieren. Das Zimmer ist Hoffnung. Und Hoffnung ist in diesem Fall gefährlich. Die Hoffnung im Käfig. Winston und Julia werden in diesem Raum zu etwas, das das System als Verrat bezeichnen würde. Zwei Menschen, die einander wichtiger sind als der Staat. Nicht, weil sie revolutionär denken, sondern weil sie fühlen. Das wiederum ist in Ozeanien die größte Bedrohung. Der Film zeigt diese Beziehung nicht romantisiert. Kein Kitsch, keine Musik, keine idealisierte Liebe. Es ist eine Verbindung aus Trotz, Erschöpfung und dem Verlangen nach Menschlichkeit. Julia glaubt nicht an das große Ganze. Sie hat keine ideologischen Ziele. Sie will leben. Körperlich, emotional, instinktiv. Winston dagegen sucht Tieferes. Eine Wahrheit, eine Bestätigung, dass er nicht verrückt ist. Dass seine Wahrnehmung eben gültig ist. Ihre Verbindung ist also ein Austausch zweier Überlebensstrategien. Julia lebt gegen das System. Winston leidet unter dem System. Und in diesem Unterschied liegt eben ihre größte Prüfung. Der Film zeigt, wie beide trotz ihrer Unterschiede ein Stück Freiheit im anderen erkennen und gleichzeitig spüren, dass diese Freiheit eben nicht überleben kann. Die Begegnung mit O'Brien. O'Brien ist der Nächste, der einen Schritt setzt. Er lädt Winston ein, immer noch freundlich, immer noch ruhig und immer noch ein Rätsel. Und Winston folgt ihm, nicht aus Vertrauen, sondern aus Hoffnung, aus Sehnsucht, dass jemand da draußen ihn versteht und sieht, was er ist. Diese erste Begegnung oder Folgebegegnung wirkt fast intim. O'Brien reicht ihm Wein, so etwas Seltenes und Kostbares, dass es wie ein Ritual wirkt. Prost auf das, was kommt. Er spricht nicht laut von Rebellion, aber er formuliert etwas, das Winston das Herz schneller schlagen lässt. Wir sind die Feinde des Staates. Und Winston glaubt ihm. Er will ihm glauben, denn der Wunsch, nicht allein zu sein, ist stärker als jede Vorsicht. Und hier beginnt nun also die größte Prüfung. Winston tritt ein in eine Welt, die scheinbar gegen das System arbeitet und in Wahrheit Teil davon ist. Die Illusion der Verschwörung. O'Brien ist nicht der Verbündete, er ist der Katalysator. Er gibt Winston das Gefühl, dass Zweifel legitim sind. Dass die Wahrheit greifbar ist, dass ein Netzwerk existiert, in dem er sich einfügen kann. Doch diese Illusion ist Konstruktion, ein Test, eine Beobachtung, ein psychologisches Experiment. Winston glaubt, das System zu durchschauen, und in Wahrheit bewegt er sich immer und immer tiefer hinein. Der Film legt keine lauten Hinweise. Er vertraut darauf, dass wir es genauso erleben wie Winston. Schrittweise, hoffnungsvoll und ein bisschen blind. Das ist die große Prüfung. Nicht Schmerz, nicht Gewalt, sondern Verführung. Der Glaube, dass jemand auf deiner Seite ist, ist im Kontext totaler Kontrolle eine der gefährlichsten Täuschungen, die man erleben kann. Der Moment vor dem Sturm. Kurz bevor der Bruch vollständig kommt, zeigt der Film eine seiner stärksten Szenen. Winston sitzt mit Julia im verbotenen Zimmer. Sie wirken ruhig, fast friedlich. Die Welt da draußen existiert nicht. Und dann ein Geräusch, ein Klick, ein Befehlston und Metall. Der Telescreen, der nie da war, spricht plötzlich aus der Wand. Mit den Worten: "You are the dead." In diesem Moment erstarrt die Zeit. Der Raum, der zur Hoffnung wurde, wird zum Käfig. Die größte Prüfung beginnt also jetzt. Nicht im Geheimen, nicht im Widerstand, sondern im Ausgeliefertsein. Und der Film steuert uns direkt hinein. Also nehmen wir nun eine Erkenntnis des gesamten Werkes. Hoffnung war nicht der Weg hinaus. Sie war der Köder. Kapitel 5: Entscheidung und Konsequenz. Wenn ein Mensch gebrochen wird und die Wahrheit verhandelbar wird. Kapitel 5 ist das stärkste Kapitel von 1984. Nicht wegen Blut, nicht wegen Effekten, sondern wegen viel Schlimmerem. Dem systematischen Versuch, einen Menschen zu zerlegen. Hier geht es nicht mehr um Überwachung, nicht mehr um Routine, nicht mehr um das Erniedrigen oder Regulieren des Alltages. Hier geht es darum, Winston Smith aus Winston Smith eben herauszulösen. Nicht ihn zu bestrafen, nicht ihn zu töten, sondern umzuschreiben. Es ist der Teil des Films, in dem das System seine wahre Natur zeigt. Es besitzt keine Angst vor Körpern, es besitzt Angst vor Gedanken. Und genau deshalb muss Winston gebrochen werden. Nicht mit einem Schlag, sondern mit einer Präzision, die absolut erschütternd ist. Die Verhaftung, der Moment, in dem Freiheit eine Erinnerung wird. Soldaten stürmen das Zimmer. Julia wird geschlagen und Winston fixiert. Es geht alles unheimlich schnell, kalt und mechanisch. Keine Anklage und erst recht keine Erklärung. Es braucht eben keine. Im Universum von 1984 bedeutet Verhaftung nicht, dass jemand gegen ein Gesetz verstoßen hat. Es bedeutet nur, das System hat entschieden, dass du jetzt dran bist. Winston wird in ein unterirdisches Gefängnis gebracht, nackt, ausgehungert und isoliert. Der Film wiederum zeigt kein Chaos, er zeigt Ordnung. Ein kalter Raum, weiße Wände, eine Bank und Licht, das nie ausgeschaltet wird. Dies ist kein Strafraum oder Zelle, es ist ein Labor. Und hier beginnt also die Konsequenz seines Satzes. Down with Big Brother. Und Winston begreift langsam, dass das, was jetzt geschieht, nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, sondern mit Umformung. O'Brien erscheint, nicht als Feind, sondern als Architekt. Er ist kein Wärter, kein Offizier, kein Soldat, der Winston verhört. Es ist O'Brien, der Mann, dem Winston vertraut hat, der Mann, der ihm Wein eingeschenkt hat, der Mann, der ihm das Gefühl gab, verstanden zu werden. Der Film zeigt das nicht emotional, nicht triumphierend, nicht sarkastisch. Es ist alles ruhig, professionell, ja fast freundlich. Und genau diese Ruhe macht die Szene so schwer zu ertragen. Denn O'Brien war nie ein Verbündeter. Er war immer Teil des Systems. Nicht nur ein Rädchen, sondern Architekt. Er sagt einen der wichtigsten Sätze im Film. Du wusstest, was dich erwartet, Winston. Du hast es immer schon gewusst. Und Winston versteht in diesem Moment, dass seine Hoffnung nicht nur naiv war, sondern geplant. O'Brien war also nie jemand, der mit ihm zusammen die Wahrheit suchte. O'Brien war jemand, der herausfinden wollte, wie tief Winston sucht. Die Folter. Nicht der Körper wird gebrochen, sondern der Verstand. Im Film ist Folter kein Spektakel, keine schnellen Schnitte, keine überdramatisierte Schmerzzeichen. Sie ist präzise. Elektrische Schocks, Schmerzen am Körper, Schlafentzug und endlose Befragungen. Aber das ist wiederum nicht das Ziel. Dies sind nur Werkzeuge. Denn das Ziel ist etwas viel Tieferes. Winston soll akzeptieren, dass Wahrheit nicht objektiv ist, sondern eine Funktion von Macht. O'Brien zwingt ihn, nicht nur zu sagen, sondern zu glauben. 2 und 2 ist gleich 5. Das ist der Kern des Films, nicht die Liebe, nicht der Verrat, nicht der Überwachungsstaat, sondern dieser eine Satz, dass Realität formbar wird, wenn ein System stark genug ist, Menschen zum Zweifeln am Offensichtlichen zu bringen. O'Brien stellt keine Fragen, er liefert nur Antworten. Und er zwingt Winston, sie so lange anzunehmen, bis seine Überzeugungen kollabieren. Winston schreit, er widerspricht, er kämpft. Doch dieser Kampf ist leider zwecklos. Denn O'Brien sucht nicht eine Information, er sucht die absolute Kontrolle. Die moralische Wahl, Julia oder das eigene Selbst. Der entscheidende Moment kommt nicht im Folterraum. Er kommt erst viel später, im berühmtesten Raum des gesamten Werkes. Raum 101. Ein Raum, in dem jeder Mensch das erlebt, was für ihn unerträglich ist. Nicht die größte Angst, wie es oft missverstanden wird, sondern was Menschen psychologisch zerreißt. Für Winston sind es Ratten. Und der Film zeigt das nicht reißerisch, sondern psychologisch. Ein Käfig, der sich seinem Gesicht nähert. O'Brien neben ihm, ruhig und unerschütterlich. Winston zerbricht, nicht weil er körperliche Schmerzen fürchtet, sondern weil O'Brien weiß, wo seine Grenze ist. Und genau in diesem Moment trifft Winston die Entscheidung, die sein gesamtes Leben verändern wird. Er schreit: Tut es Julia an! Das ist der Moment, in dem Winston stirbt. Nicht körperlich, sondern als Person. Der Mensch, der im Zimmer über dem Laden Freiheit suchte, existiert nicht mehr. Und das System hat gewonnen. Nicht durch reine Selbstgewalt, sondern durch psychologische Präzision. Konsequenzen: Die Zerstörung des Ich. Nach Raum 101 wird Winston nicht hingerichtet. Er wird entlassen, sauber gekleidet, still, aber innerlich leer. Es ist kein Happy End. Es ist kein Überleben. Es ist das Ergebnis einer totalen Macht. Ein Mensch, der so lange gebogen wurde, dass er nicht mehr wusste, dass er einmal gerade war. Er trifft Julia wieder, zufällig in der Kälte einer Straße. Sie sehen einander, sie sprechen kurz und sie gestehen sich, wir haben uns gegenseitig betrogen. Keiner von beiden weint und vor allem keiner von beiden zögert. Sie sind Fremde und das ist die Konsequenz. Das System hat nicht nur ihre Liebe gebrochen, es hat die Teile ihrer selbst entfernt, die überhaupt lieben konnten. Die Entscheidung, die bleibt. Am Ende steht keine klassische Entscheidung, nicht das Wählen zwischen Gut und Böse, nicht das Retten der Welt, nicht der Versuch, sich selbst wiederzufinden. Denn diese Entscheidung ist längst gefallen. Winston hat akzeptiert, dass das System stärker ist als die Wahrheit und dass es ihm leichter fällt, daran zu glauben, als wieder zu beginnen, sich selbst zu spüren. Der Film zeigt ihn in der letzten Szene, im Café, alkoholisiert, verloren und mit einem Ausdruck, der nicht mehr mit Winston aus Teil 1 vereinbar ist. Er schaut auf ein Bild von Big Brother und er fühlt etwas. Keine Wut, keine Angst, sondern Liebe. Er liebt Big Brother. Das ist die endgültige Konsequenz. Ein System hat nicht nur seinen Körper kontrolliert oder seine Handlungen gesteuert. Es hat sein Innenleben neu kalibriert. Kapitel 6 Nachhall. Was 1984 über Systeme, Wahrnehmung und innere Freiheit erzählt. Wenn der Film endet, bleibt kein klassisches Gefühl zurück, kein Triumph, kein Trost und kein kathartischer Moment. 1984 lässt uns mit einer Leere zurück, die sich anfühlt wie ein Echo. Ein Echo aus Gedanken, die nicht laut ausgesprochen werden sollen, aber unausweichlich sind. Winston Smith steht am Ende nicht als gebrochener Mann da, sondern als umgeschriebener Mensch. Ein Mensch, der nicht mehr derjenige ist, der zu Beginn existierte. Und gerade hier und deshalb entfaltet der Film hier seine Wirkung, die weit über die Handlung hinausgeht. Kapitel 6 ist der Raum, in dem wir das, was 1984 erzählt, in unser eigenes Heute tragen. In unsere Psyche, unsere Wahrnehmung und unsere neurodivergenten Perspektiven. Mit der Frage, kann innere Freiheit überleben, wenn äußere Freiheit systematisch zerstört wird? Was 1984 über Systeme sagt. Kontrolle beginnt nicht von außen, sondern von innen. In totalitären Strukturen geht es nicht darum, Menschen zu unterdrücken. Es geht darum, Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu unterdrücken. Das ist der Kern des Films. Der Telescreen ist nicht das wichtigste Werkzeug, auch nicht die Folter oder die Drohung. Es ist die Internalisierung. Menschen überwachen sich selbst. Menschen formen ihre Gedanken passend zur Norm. Menschen passen sich aus Angst vor Konsequenzen an. Menschen verlieren ihre innere Stimme, die ihnen sagt, wer wir sind. Im Film wird diese Mechanik sichtbar, weil Winston Schritt für Schritt erlebt, wie äußere Kontrolle sich nach innen frisst. Und irgendwann versteht er nicht mehr, wo seine Wahrnehmung endet und die Erzählung des Systems beginnt. Dies ist keine fiktive Gefahr. Es ist ein psychologischer Mechanismus, der in jeder Gesellschaft existieren kann. Systeme, ja auch demokratische, brauchen keine absolute Macht, um innere Anpassung zu erzeugen. Oft reichen soziale Normen, Gruppendruck, digitale Erwartungshaltungen, Angst vor Ausschluss, Resonanzräume, die nur bestimmte Wahrheiten erlauben. Der Film übertreibt also nicht. Er verdichtet. Und dadurch zeigt er Strukturen, die wir heute in weniger extremen Versionen vorfinden. Die psychologische Ebene, wenn deine Innenansicht rekalibriert wird. Winston verliert im Verlauf des Films nicht Wissen, sondern Vertrauen in seine Wahrnehmung. Das ist der schlimmste Verlust, den ein Mensch erleiden kann. Denn Wahrnehmung ist nicht nur das, was wir sehen oder hören. Wahrnehmung ist ein Selbstgefühl. Wenn ein System konsequent manipuliert, welche Gedanken erlaubt sind, passiert Folgendes. Man beginnt, die eigenen Erinnerungen zu hinterfragen. Man zweifelt an den eigenen Gefühlen. Man passt die innere Stimme an die äußeren Erwartungen an. Man hört auf, dem Offensichtlichen zu glauben. Das nennt man erlernte Realität. Und Winston erlebt genau diesen Prozess. Nicht, weil er einem System dient, sondern weil sein innerer Kompass Stück für Stück verschoben wird. Der grausamste Moment ist nicht die Folter. Es ist der Moment, in dem er wirklich glaubt, dass 2 und 2 gleich 5 sein kann. Nicht aus Angst, sondern aus Anpassung. Das ist psychologische Zersetzung. Es ist kein Verlust von Intelligenz, kein Verlust von Moral und kein Verlust von Mut. Es ist der Verlust der eigenen Schwerkraft. Und genau deshalb wirkt das Ende so unberuhigend real. Der neurodivergente Blick. Ozeanien als System der Dauerüberforderung. Wenn wir 1984 aus neurodivergenter Perspektive betrachten, entsteht ein anderer Blickwinkel. Menschen mit ADHS, Autismus oder Hochsensibilität reagieren intensiv auf Überwachung, soziale Erwartungen, visuelle und akustische Reize, emotionale Unterdrückung, unklare oder zu starre Regeln und fehlende Rückzugsräume. Ozeanien wird damit also zur permanenten Reizüberforderung. Für autistische Menschen bedeutet die Unmöglichkeit eines Rückzuges einen kontinuierlichen Stresszustand. Das Fehlen eines sicheren Raums, in dem Gefühle nicht beobachtet werden, zerstört die Fähigkeit zur Selbstregulation. Für ADHS-Betroffene ist der monotone, starre, reglementierte Alltag eine fast psychisch schmerzhafte Umgebung. Kein spontanes Denken, keine Ablenkung, keine Freiheit, keine eigene Struktur. Für hochsensible Menschen ist die emotionale Kälte, die ständige Spannung und die aggressive Gruppendynamik der Hassrituale eine kaum erträgliche Dauerbelastung. Wenn wir also 1984 neurodivergent lesen, sehen wir, es ist eine Welt ohne Rückzugsräume, eine Welt ohne Innerlichkeit, eine Welt, in der Reizüberflutung zum Überlebenskampf wird. Winston bricht nicht, weil er schwach ist. Er bricht, weil kein Nervensystem auf Dauer das ertragen kann, was nie Pause macht. Die gesellschaftliche Reflexion. Was 1984 über uns, jetzt, heute und der Realität sagt. Der Film ist keine Prophezeiung. Er ist ein Werkzeug. Und er stellt Fragen, die heute aktueller sind denn je. Wer bestimmt, was wahr ist? Wem gehört die Geschichte? Welche Rolle spielen Sprache und Framing? Wie wirken Algorithmen als moderne Telescreens? Welche Narrative dominieren digitale Räume? Wie verändert sich ständige Selbstbeobachtung unsere Psyche? Wie leicht lassen wir uns also auch sozial neu ausrichten? 1984 ist kein Kommentar über die Zukunft, sondern über die Gegenwart, über Systeme, in denen Menschen sich sozial anpassen, weil die Konsequenzen des Abweichens unklar, unberechenbar oder schmerzhaft sind. Über Gesellschaften, in denen Wahrheit nicht immer objektiv diskutiert wird, sondern emotional, politisch und ökonomisch. Über digitale Räume, in denen Kontrolle nicht erzwungen wird, sondern freiwillig akzeptiert wird. Dies bringt uns zu einer unbequemen Erkenntnis. Winston lebt nicht nur in Ozeanien. Ein Teil von Winston lebt sozusagen in uns allen, wenn wir beginnen, unsere Wahrnehmung an Erwartungen anzupassen. Die Beantwortung der Leitfrage: Kann innere Freiheit überleben, wenn äußere Freiheit systematisch zerstört wird? Die Antwort des Films ist klar, brutal klar, ja geradezu schmerzhaft klar. Nein, nicht in Ozeanien, nicht unter totaler Kontrolle, nicht, wenn Wahrheit selbst zerstört wird. Innere Freiheit braucht immer Rückzug, Reflexion, eigene Worte, private Gedanken, Räume, in denen niemand zuschaut, Menschen, denen man vertrauen kann, Fehler, Zweifel und Unschärfe erlauben. Ozeanien lässt nichts davon zu. Und deshalb verliert Winston nicht nur seine Freiheit, sondern seine Identität. Der Film sagt nicht, dass Freiheit unmöglich ist. Er sagt, Freiheit stirbt dort, wo Menschen aufhören dürfen, wirklich sie selbst zu sein. 1984 endet nicht mit einer Befreiung. Es endet nicht mit einer Revolution. Es endet mit einem Blick. Einem Blick, der nicht mehr von dem Menschen stammt, den wir zu Beginn kennengelernt haben. Winston sitzt im Café. Der Schnee fällt langsam. Und in seinem Gesicht liegt eine Ruhe, die eben keine Ruhe ist. Er ist leer und gleichzeitig erfüllt von etwas, das nicht von ihm stammt, sondern ihm gegeben wurde. Eingepflanzt und eingetrichtert. Er sieht das Bild von Big Brother und es erfüllt ihn mit Liebe. Diese letzte Szene ist kein Ende, sondern ein Nachhall, eine Erinnerung daran, wie verletzlich der Mensch ist, wenn Systeme groß genug werden und Räume klein genug. Für uns bleibt Winston nicht zurück, sondern die Frage, die über den Film hinausragt. Was machen Systeme mit uns? Und was machen wir mit uns selbst, wenn wir beginnen, uns an diese anzupassen? Das ist der Punkt, an dem 1984 direkt in unsere Gegenwart spricht. In Zeiten, in denen Algorithmen bestimmen, was wir sehen, in denen Geschichten durch Wiederholung Wirklichkeit werden, in denen Selbstüberwachung normal erscheint, weil jeder Schritt dokumentiert werden kann. Und der wichtigste Ausblick dieser gesamten Folge ist: Innere Freiheit beginnt dort, wo wir uns selbst zuhören, wo wir Räume schaffen, in denen wir denken dürfen, fühlen dürfen und zweifeln dürfen. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf diese Reise wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende, es ist wieder ein Kapitel. Denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.